Ja, für alle die beim letzten Mal nicht dabei waren, als ich hier gepredigt habe vor 3, 4 Wochen, da habe ich auch über die ersten 3 Verse vom Psalm 103 gepredigt. Und heute werde ich über die nächsten 2 Verse, nämlich Vers 4 und 5, predigen. Und es ist überhaupt nicht schlimm, falls du nicht dabei gewesen sein solltest, weil das ist alles für sich sowieso in sich abgeschlossen. Und es sind eh nur die ersten 5 Verse von einem Psalm, der noch viele schöne Verse danach hat. Also lest ihn gerne mal in Ruhe zu Ende zu Hause. Kurzer Rückblick. Wir hatten beim letzten Mal so einen Filmausschnitt gesehen, ein alter Film, Zulu, aus den 60er Jahren, meine ich. Und da haben wir gesehen, wie so 2 kriegerische Heere, bevor es überhaupt so richtig zur Schlacht kam, in eine Art geistigen Kampf eingetreten sind, in dem sie angefangen haben zu singen. Die einen für sich, die anderen für sich. Das war irgendwie schon so ein Kampf. Und das war eine schöne Symbolik, auch wenn es sicherlich in dem Film nicht um eine geistliche Auseinandersetzung geht. Aber ist das doch eine schöne Symbolik, was wir als Christen tun, wenn wir Gott anbeten. Anbetung kann, ist es nicht immer, aber ist oft eine geistliche Kampfführung, die wir da tun. Und wir haben beim letzten Mal auch gelernt, aufgrund den ersten 3 Versen, dass es gut ist, seiner Seele zu gebieten, Gott zu loben. Lobe den Herrn, meine Seele, heißt es da immer wieder. Lobe den Herrn, meine Seele. Denn dadurch bauen wir uns selbst auf. Wenn wir gelernt haben, unserer Seele zu gebieten, Gott zu loben, bauen wir uns selbst auf und erschüttern die Feinde oder alle widrigen Umstände um uns herum. Heute geht es jetzt um die nächsten Verse. Ach so, ich habe gar nicht. Wo muss ich? Dahin muss ich. Zu dir? An ist wahrscheinlich, ne? Da ist es. Genau. Lobe den Herrn von ganzem Herzen. So, die ersten 3 Verse lese ich auch nochmal vor. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt. Alle deine Krankheiten heilt. Und jetzt fahren wir fort mit Vers 4. Der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ihr Geliebten, was ist denn Verderben? Also unter Christen mag dieses Wort häufiger vorkommen, aber ich glaube, unter Nichtchristen, mal so Hand aufs Herz, reden wir selten von Verderben. Also wenn ich von Verderben rede, dann denke ich vielleicht an Dinge, die im Kühlschrank waren, die verdorben sind. Jetzt gerade auch bei der Wärme habe ich das jetzt erlebt. Packst du Sachen aus, so schöne Parmesankäse, noch gar nicht so lange auf, aber schon mehr blau als gelb, verdorben. Davon müssen wir uns aber nicht bewahren. Also klar, das würde ich jetzt auch nicht essen, aber davor warnt der Psalmist natürlich nicht vor den Dingen, die so verderben können, sondern es gibt etwas, was unser Leben verderben kann. Wenn wir nicht aufpassen, dann kann es passieren, dass wir in eine Art Verderben hineinrutschen. Was hat es damit auf sich? Verderben, wenn wir das Wort im Hebräischen nachschlagen, was da im Hebräischen steht, müsste man wörtlich übersetzen Falle oder auch Grube. Falle, Grube. Der dein Leben also von der Falle erlöst hat. Jetzt kann man das überlegen, ja klar, wenn man in der Falle ist, dann ist das oft zum Verderben von einem. Also es ist nicht schön. Aber Falle, was ist eine Falle? Hier ist ja sicherlich wieder nicht die Vogelfalle oder die Bärenfalle gemeint, wo wir aufpassen müssen, dass wir da nicht reintappen, sondern was ist eine Falle für uns Menschen? Und da können wir sicherlich recht schnell sagen, Falle, das bedeutet auch sowas wie Versuchung. Also da, wo wir in Verlegenheit geraten, vielleicht etwas zu tun, was eigentlich schlecht für uns ist, wieder in die Falle gezappt. Mist. Wieder reingefallen. Reingefallen. Ins Verderben. Eigentlich, was mich verdirbt, habe ich getan. Wenn wir Falle also, auch mit Versuchung oder vielleicht auch als Lebenslügen, jede Versuchung hat ja eine Lüge in sich. Jede Versuchung hat Halbwahrheiten in sich. Manche mehr, manche weniger. Aber selten ist eine Versuchung so durch und durch durchtrieben und böse, dass man so sofort als Versuchung erkennen kann, sondern oft ist da ja so ein bisschen was Gutes reingemischt. Ne? Wie die Schlange im Garten Eden. ist gar nicht so leicht zu erkennen, ob etwas eine Falle ist. Wenn es so einfach zu erkennen wäre, dann würde ich mir auch keine Fallen aufbauen, da würde ja keiner reingehen. Und besonders bei Versuchungen auch, wir müssen schauen, Versuchungen sind oft getarnt mit Lügen, mit charmanten Lügen vielleicht, raffinierten Lügen. Woran kann man nun so eine Falle erkennen? Ich sag mal so, wenn man in einer Grube ist, dann weiß man's. Und wenn man in so eine Versuchung hineingeraten ist, wird man es auch relativ schnell merken. Oder irgendwann kommt die Rechnung. Irgendwann kommt sie auf jeden Fall. In eine Falle zu fallen, hat auch, finde ich, was Plötzliches an sich. Also ich falle ja nicht 3 Tage lang in eine Falle rein, sondern ach, reingefallen. Ach, schon wieder der Versuchung nachgegeben. Das hat was von etwas Überraschendem auch. Und ich möchte mal gerne in diesem Bild bleiben. Stell dir mal vor, du sitzt in einer Grube. So, reingefallen in so eine Grube. Wie fühlt sich das an? Dunkle Wände wahrscheinlich, du guckst hoch und nur oben kommt Licht hinein. Alles andere ist vielleicht schlammig oder rutschig oder hölzern. Jedenfalls hängst du da unten fest. Das Einzige, was du jetzt tun kannst, du weißt, also von da oben ist Rettung zu erwarten, nicht von hier unten. Wenn überhaupt, kommt Rettung jetzt nur noch von oben. Beziehungsweise die Rettung führt nach oben. Da musst du wieder hin. Da bist du reingefallen, da musst du wieder hin. Das hat was von Umkehr zu tun, merkt ihr es? Das ist das, wozu Jesus uns immer wieder auffordert. Kehrt um! Denn ich bin ein Gott, der von Herzen gerne vergibt. Bleibt nicht in der Falle. Lasst euch nicht von der Versuchung einlullen. Kehrt um. Ihr seid aus der Höhe quasi runtergefallen, aber von oben kommt die Rettung wieder. Und dahin geht der Weg zurück oder du bleibst da drin. Nicht, weil ich das will, sondern weil die Falle das so an sich hat. Wenn Falle also sowas auch wie eine Lüge ist, die uns verleitet hat, verlockt hat, der nachzugeben, dann ist die Rettung aus der Falle die Wahrheit. Nochmal, also wenn Falle sowas ist wie eine Lüge, durch die wir versucht wurden, dann ist die Rettung aus der Falle die Wahrheit, und zwar die göttliche Wahrheit. Die Wahrheit, die entlarvt, wie es um mich bestellt ist. Die Wahrheit, die mir entlarvt, wohin die Rettung geht. Gott möchte uns in die Wahrheit führen. Und die Fallen unseres Lebens offenbaren. Und die hat jeder von uns. Manche wollen das gar nicht. Manche wollen einfach nur raus aus dem Loch. Kann man ja auch irgendwie verstehen. Raus aus dem Loch. Aber das ist so ein bisschen so, als wenn du mit verbundenen Augen so am Abhang entlang gehst und du betest, Gott, führe mich hier am Abhang entlang, damit ich sicheren Fußes ans andere Ende komme oder so. Und dabei will Gott dir sagen, nimm doch einfach mal die Augenbinde ab. Klar kann ich dich führen, aber ich will dich auch Wahrheit lernen, ich will dich sehen lernen. Sei nicht immer so auf erste Hilfe aus, so von wegen, ich nehme dich jetzt an die Hand und führe dich, sondern ich möchte dich tiefer führen, ich möchte dir Dinge offenbaren. Apropos sehen lassen, das, was als nächstes kommt, hat für mich auch was damit zu tun, was wir da sehen. Also vom Verderben erlöst und dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Hier kommt also eine Krone ins Spiel. Ich habe zu Hause alles abgesucht. Ich hatte mal so eine Krone gekauft, also die ein bisschen hochwertiger war als jetzt nur so eine Pappkrone, die man bei Burger King bekommt. Wenn Kinder da ein Happy Meal oder sowas nehmen, kriegen die auch so eine Pappkrone. Nee, das war so eine etwas wertvollere Krone. Und das war ganz interessant, hätte ich sie jetzt gefunden, hätte ich sie mitgebracht, diese Krone mal aufzusetzen. Und mal sich mal so kurz mal vorzustellen, die wäre echt. Die wenigsten, ich habe das mal ausprobiert mit anderen Leuten, die wenigsten sitzen so unter der Krone. Fast gleichzeitig richtet man sich irgendwie auf. Man hat irgendwie plötzlich so eine würdigere Haltung angenommen. Das macht die Krone. Ist interessant. Wenigstens hängen da so mit der Krone, sondern vielleicht weil man Angst hat, sie fällt runter, aber man nimmt direkt auch so eine andere Haltung ein. Der gekrönt ist, hat eine andere Haltung. Das liegt in der Natur der Sache. So eine Krone hat meines Erachtens vor allen Dingen zweierlei Funktionen, sage ich jetzt mal als Laie, ich kenne mich ja jetzt in royalen Angelegenheiten sonst nicht weiter aus, aber zum einen ist es ja ein Schmuck, eine Zierde, etwas sehr Schönes, etwas Kostbares. Wow, was für tolle Steine, blau, rot und keine Ahnung, Gold oder Silber. Schön, echt. Das ist das eine, Schmuck, Zierde, Schönheit. Das andere, sie ist aber auch Zeichen von Macht und Autorität. Also sehe ich die Krone, dann weiß ich, wer der König ist. Oder der Prinz. Oder die Königin. Also so eine Krone macht also verschiedene Dinge deutlich. Und ich glaube, genau das Gleiche möchte auch Gnade und Barmherzigkeit deutlich machen. Deshalb möchte ich uns jetzt gerade mal versuchen, mal aufzudröseln, was ist eigentlich mit Gnade und Barmherzigkeit gemeint? Ich glaube nicht, dass es einmal immer das Gleiche ist, nur mit zwei verschiedenen Worten. Das klingt ja schon fast so ein bisschen gleich, austauschbar. Aber Gnade und Barmherzigkeit oder auch Erbarmen, manche übersetzen auch mit Erbarmen, ist auch richtig, sind zwei verschiedene Dinge, bedeuten jeweils was anderes. Ich habe es mal so mit auch zum Mitlesen formuliert. Gnade ist, wenn wir nicht bekommen, was wir verdient haben. Erbarmen oder Barmherzigkeit ist, wenn wir bekommen, was wir nicht verdient haben. Man muss mal ein bisschen drüber nachdenken, wenn man es erstmal hört. Also Gnade ist, wenn wir nicht bekommen, was wir verdient haben. Jesus macht mal deutlich, als Petrus ihn fragt, wie oft soll ich denn meinem Nächsten vergeben, der mir schon wieder gegen Schienbein getreten hat. Also das sagt er nicht, aber irgendwie was gemacht hat. Da sagt Jesus 77 Mal, also sprich immer. Er verdient eigentlich Strafe, du sollst ihm vergeben, damit du ihn nicht bestrafst. Also Gnade ist, wenn wir nicht bekommen, was wir eigentlich verdient haben, Strafe. Das ist Gnade. Erbarmen ist, wenn wir bekommen, was wir nicht verdient haben. Wenn also Jesus einem Kranken am Wegesrand heilt, dann hat das nichts in dem Sinne mit Gnade zu tun, hat er keine Strafe verdient, sondern er bekommt was, was er auch nicht verdient hat, nämlich Heilung. Auf heutige Zeit übersetzt könnte man sagen, wenn jemand begnadigt wird, also frühzeitig aus dem Gefängnis kommt, dann bekommt er weniger Strafe, als ihm eigentlich zustehen würde. Gnade, begnadigt. Und wenn ich einem Bettler an der Straße etwas gebe, dann erbarme ich mich ihm. Ich gebe ihm was, das hat er nicht verdient, aber ich mach's einfach. Also, ich glaube, dieser Schmuck, aber auch diese Autorität, also dass wir nicht nur etwas darstellen, sondern dass wir auch sogar was bekommen, steckt meines Erachtens auch in diesem Krönen mit Gnade und Barmherzigkeit drin. Ich will es nochmal so formulieren, wir sind nicht nur befreit von etwas, dafür würde die Gnade stehen, sondern auch beschenkt zu etwas. Und da steckt die Autorität und die Vollmacht drin. Christen sind nicht nur befreit von etwas. Es ist ja schon toll, wenn jeder Christ weiß, dass er befreit ist von etwas, weil selbst das wissen viele Christen ja gar nicht mehr. Sie sind Christen, weil sie so erzogen worden sind, wenn sie überhaupt erzogen worden sind, oder sie heißen einfach Christen, weil man sie vielleicht als Säugling mal getauft hat, aber sie haben gar keine eigene Beziehung. Also wenn sie schon wissen, warum sie Christen sind, dann ist das ja schon was, weil sie Gnade bekommen haben. Aber es ist noch viel mehr als das. Ein Christ darf wissen, was er bekommen hat, um etwas zu tun. Er ist bevollmächtigt worden von Christus. Das geht oft ein bisschen unter. Das ist aber, das ist wie die Krone. Es sind beides Aspekte, die Gott uns schenken will. Gnade bringt uns in die Kindschaft Gottes zurück und Erbarmen rüstet uns aus mit Autorität, mit Kraft, mit Vollmacht, die auch von Gott kommt. Die haben wir nicht verdient. Die schenkt er uns. Verrückt eigentlich, ne? Manchmal wirken Christen sehr bedröppelt. Vielleicht nicht, weil sie so viel Schlimmes erlebt haben, sondern weil sie gar nicht wissen, dass sie gekrönt sind und womit sie gekrönt sind. Manchen Christen möchte ich am liebsten zurufen, hey, du bist gekrönt mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Denk mal drüber nach und du fängst an zu strahlen. Und du bekommst eine andere Haltung zu den Dingen des Lebens. Du strahlst was anderes aus. Also wie lebst du? Wenn du Christ bist, dann bist du auch gekrönt worden, sagt die Bibel. Du gehörst zur Kindschaft Gottes, zum Sohn des Höchsten. Wie lebst du nach deiner Krönung? Als gekröntes Königskind möchte ich immer wieder auch eine fröhliche Verweigerung an den Tag legen. Also ich persönlich. Ich möchte mir eine fröhliche Verweigerung aneignen. Zum Beispiel mich nur über Werke zu definieren, über Leistung. Ich habe in mein Tagebuch reingeschrieben, ich will nicht mehr und ich werde nicht mehr vor allem darüber nachdenken, was ich falsch gemacht oder wo ich wieder mal versagt habe, sondern stattdessen dem intensiver nachdenken, was Jesus für mich getan hat. Die Behaftung bei Schuld und Scham ist ein Werk Satans. Anbetung ist meines. Die Behaftung bei Schuld und Scham, das ist ein Werk Satans. Der will uns in unserer Schuld, in unserer Scham, in unserer Grube behaften. Ich denke viel lieber darüber nach, was Jesus für mich getan hat. Und merke, Anbetung ist meine Aufgabe. Alles andere überlasse ich Gott, was er mit mir noch tun wird. Kommen wir zu Vers 5. Ich gehe nochmal zurück. Ach ja, nochmal zurück. Denn Vers 5, den kennen, also wenn wir den Psalm kennen, er gehört eher zu den bekannteren Psalmen, dann haben wir den wahrscheinlich eher nach der Luther-Übersetzung im Ohr. Also ich zumindest hatte das. Da heißt dann, der deinen Mund wieder fröhlich macht und du jung wirst wie ein Adler. Kennt ihr die Übersetzung? Kommt euch bekannt vor vielleicht? Also der deinen Mund wieder fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Ich habe den Vergleich nie verstanden. Ich habe mir gedacht, warum jung wie ein Adler? Sind denn alle Adler jung oder was? Oder werden die nicht alt? Ja, habe ich dann auch irgendwie, vielleicht wegen seiner Kraft oder seiner Majestät. Aber dann habe ich was festgestellt, das wusste ich vorher gar nicht, warum das, glaube ich, so heißt. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Adlerauge von Leo Bigger, einem Pastor aus der Schweiz. Ich möchte euch mal gerne nur ein paar Zeilen daraus vorlesen und ihr werdet wahrscheinlich danach mehr mit dieser Passage anfangen können, der dich wieder jung macht wie ein Adler. Ich zitiere. Was tut ein Adler, wenn er bis tief unter seine Federn verletzt ist, wenn sich Sachen auf seiner Haut angesetzt haben? Nach zwei Dritteln seines Lebens kommt der Prozess der Erneuerung. Der Adler lässt sich auf einen hohen Felsen nieder. Er achtet darauf, dass er in der Nähe einer Wasserquelle ist. Er zieht sich eine Feder nach der anderen raus, 7000 Stück. Feder um Feder. Danach watschelt er, splitterfasernackt, zum FKK-Bach, um sich zu reinigen. Das Wasser wäscht den ganzen verkrusteten Dreck und Schmutz sowie fiese Parasiten und Insekten weg, die die Frechheit besaßen, sich im Laufe der Jahre beim König der Lüfte einzunisten. Nach dem Bad macht der Adler einen auf eitel und stellt sich an die Sonne, um sich zu bräunen. Nein, zum Trocknen natürlich. Und weil er die Wärme und Einsamkeit mag, stellt er sich gleich 40 Tage an die Sonne. So lange dauert das Nachwachsen der Federn. In dieser Zeit wetzt er Klauen und Schnabel am Felsen und nach 40 Tagen erstrahlt er in wiederhergestellter Kraft und neuem Glanz. Also, es hat was mit der Mauser zu tun, mit der sogenannten Mauser des Adlers, dieser Vergleich, dass wir so jung werden wie ein Adler, denn er erneuert sich. Und deshalb finde ich auch folgende Übersetzung von Vers 5 viel passender, der dein Alter mit guten Gaben sättigt und deine Jugend erneuert wie das Gefieder eines Adlers. Ah, jetzt verstehe ich, um was es hier geht. Ich kann König der Lüfte sein oder Königskind Gottes und völlig schachmatt, müde, kaputt, verdreckt, verschmutzt. Aber wenn ich mich diesem Prozess der Erneuerung unterstelle, wie es der Adler tut, dann fliege ich wieder. Dann bin ich wieder der König der Lüfte, was auch jeder sehen kann. Ich habe noch nach einer anderen Quelle gesucht. Dieses Buch ist wirklich sehr zu empfehlen, auch gerade für jüngere Leute. Sehr, sehr lustig geschrieben zum Teil, aber doch auch echt tiefgehend. Ich habe aber noch mal weitergeguckt, was ich sonst noch so zu dieser Mauser des Adlers finde. Adler fand ich plötzlich total faszinierend, dieses Tier. Und ich möchte euch auch aus einer anderen Quelle zitieren. Und ich glaube, ich muss gar nicht viel sagen, ihr werdet erkennen, was das übertragen auf unser Leben bedeuten soll als Kinder Gottes. Ein Adler, ich zitiere, hat die Mauser nur sehr selten, oft nur ein bis zweimal in seinem Adlerleben. Ein bis zweimal nur. Wenn ein Adler dann noch einmal in die Mauser kommt, ist dieser Zustand für ihn ungeheuer kritisch und gefährlich. Der Adler gilt als alt, wenn er in diese Mauser hineinkommt. Bis dahin sind die Federn immer länger geworden. Die Röhren sind immer dicker geworden und schließlich wird sein Federkleid so schwer, dass sich der Adler nicht mehr in die Lüfte erheben kann. Er fliegt erstmal nur noch selten, er wird träge vom Fliegen und bald gibt er es dann ganz auf. Er geht nicht mehr auf die Jagd, er geht nicht mehr auf Beute aus und er wird immer schwächer. Ein Problem folgt dem anderen. Klingt so ein bisschen nach Altwerden, oder? Doch weil der alte Adler selber nicht mehr fliegt, passiert ein zweites. Es läuft ihm ein gelbes Harz aus dem Schnabel, ein Hornharz, und bildet eine Art Überschnabel. Weil der Adler seinen Schnabel durch Arbeit nicht mehr abwetzt, verschließt es ihm am Ende den Schnabel. Er kann dann nicht mehr fressen. Die Situation wird lebensgefährlich. Zunächst ernährt er sich nur noch von den Brocken der anderen, dann lebt er von seinen eigenen Fettreserven, von seiner Substanz. Er verliert dabei so viel Kraft, dass er ein ganz trauriges Bild abgibt. Von seiner Größe und Majestät, ein junger, ausgewachsener Adler ausstrahlt, ist nichts mehr übrig geblieben. Aber damit noch nicht genug. Ein Ornithologe, ein Professor für Vogelkunde in Hannover, hat beobachtet, die kleinere Vögel, die kleiner sind als unsere Spatzen und sonst eine gehörige Portion Angst haben vor unserem Adler, über diesem altersschwachen Adler drüber fliegen und dabei ihren Kot auf ihn abwerfen. Sie wissen, er kann uns nichts mehr anhaben. Piep, piep. Sie verspotten ihn und lassen über ihre Häufchen fallen, weil er jetzt wehrlos und schwach ist. Doch es funktioniert, denn dieser alte träge Adler bekommt auf einmal ganz plötzlich einen rätselhaften Impuls. So, das muss dann wahrscheinlich derjenige sagen, der an die Evolution glaubt oder alles Zufall. Ich glaube daran, dass Gott alles geschaffen hat. Und ich glaube nicht, dass es ein rätselhafter Impuls ist, sondern Gott hat da irgendwie seine Finger im Spiel. Aber magst du entscheiden, wie du selber willst. Aber auf jeden Fall geht's weiter. Weißt du, was er dann macht? Wie verrückt fängt unser Adler dann auf einmal an, mit den Flügeln zu schlagen und die schweren Federn, die nur noch lose in den Höhlen sitzen, fallen von ihm ab. Also offensichtlich rupft er nicht nur, sondern er schlägt auch. Er macht also alles, um diese Federn zu verlieren. Der Adler wird dabei völlig kahl und sieht nun aus wie ein gerupftes Huhn. Nachdem er seine Federn abgeschlagen hat, so sitzt der Adler auf seinem Horst und er schlägt sich selbst kahl. Und dann wetzt er seinen Überschnabel, der ihm gewachsen ist, am Felsen stundenlang ab, sodass er dann wieder die Reste der anderen Adler fressen kann, die sie auf dem Horst für ihn zurückgelassen haben. Und so langsam peppelt sich unser Adler wieder auf. Aber das Wichtigste kommt noch dazu, es wachsen ihm neue Federn nach. Natürlich nicht über Nacht, es kann bis zu 3 Monate dauern, bis die Federn wieder vollständig nachgewachsen sind und sich unser Adler gemausert hat. Und dann sieht man nach einer Zeit diesen ausgehungerten Adler plötzlich wieder durch die Luft schwirren und mit scharfen Krallen und mit einem scharfen Schnabel. Und dann ist kein Kaninchen mehr vor ihm sicher und auch größere Tiere sind nicht mehr sicher vor diesem ausgehungerten Adler. Er erstrahlt wieder in seiner ganzen Kraft und seiner ganzen Schönheit. Doch was dieser junge, aber eigentlich alte Adler jetzt hat, ist die Reife eines alten Adlers und die Kraft eines jungen Adlers. Er besitzt die Erfahrung und Reife des Alten, kombiniert mit der Flugkraft und Dynamik eines jungen Adlers. Und er kann mit ungeheurer Schwungkraft wieder auffahren, mit Flügeln wie ein junger Adler. Soweit mal, was ich da so rausgefunden habe. Ist doch spannend, oder? Was ein Adler alles so kann. Also ist auch ein bisschen brutal hier, ja, das ist die Tierwelt, aber vielleicht ist das Bild hier. Zurück. Nehmen wir das Bild. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht. Die meisten von euch schätze ich jetzt über 40. Vielleicht auch über 50. Oder über 60. Aber ich glaube, das, was der Adler da durchmacht, das kommt doch auch Menschen irgendwie bekannt vor. Irgendwie war man mal ein bisschen agiler und irgendwie kriegte man, und guck, ist, oh, jetzt geht die Schulter gar nicht mehr hoch und früher war man so sportlich. Was ist da los? Auch als Gemeinde kann man das Gefühl haben, ach, was geht denn noch mit uns? Sind wir nicht ein Häuflein Elend? Ihr Lieben, Gott hat es im Adler so angelegt, dass er völlig neu wird. Durch Jesus Christus werden wir persönlich immer wieder erneuert. Tag für Tag wird der innere Mensch erneuert, heißt es im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Erneuert uns Tag für Tag. Weil Jesus Christus in uns lebt. Weil der Heilige Geist in uns lebt. Und deshalb ist auch alles möglich in deinem Leben, aber auch alles möglich in einer Gemeinde. Alles möglich ist es in der FEG Heiligenhafen, weil Jesus ihr Herr ist und kein anderer. Solange Jesus der Herr ist dieser Gemeinde, wird alles möglich sein. Spannend ist dann zu gucken, in welcher Phase man sich gerade befindet. Aber solange Jesus euer Herr ist und ihr Jesus in eurem Herzen habt, ist alles möglich. Und gibt es immer Grund zu hoffen. Damit möchte ich schon enden und einfach nochmal diese 5 Verse Revue passieren, indem ich nochmal die 6 Verben, die in diesen 5 Versen genannt werden, uns nochmal in Erinnerung rufen möchte. Gott vergibt und erheilt. Vers 3. Er erlöst und erkrönt. Vers 4. Er sättigt und erneuert. Vers 5. Egal, was uns in unserer Seele, in unserem Alltag umtreibt, Jesus hat für alles eine Möglichkeit. Und er ist immer da, wenn wir das wollen. Wenn wir uns für ihn entscheiden und sagen, Jesus, dann sei du auch der Herr meines Lebens. Hier hast du mein altes Federkleid, von dem ich dachte, es wäre schön, von dem ich jetzt erkennen muss, es ist voller lauter Dreck und voll Läuse. Ich dachte immer, ich bin derjenige, der auf dem ersten Platz steht im Podest und jetzt erkenne ich, mein Leben ist ja in der Grube. Komm und erlöse mich. Und dann kommt Jesus und schenkt dir Gnade. Und er gibt dir Königskindschaft und beauftragt dich, indem er dich auch bevollmächtigt. Doch dazu ist eine Entscheidung nötig. Wir haben das eben schön gehört. Wie ein Mensch, selbst noch ein alter Mensch im Pflegeheim sich für Jesus entscheidet und sich taufen lässt. Ey, das ist doch so schön. Es ist alles möglich. Haben wir es nicht gesagt? Es geht immer. Ich ende deshalb mit den letzten Versen vom Psalm 103. Ich möchte sie uns einfach vorlesen, weil auch sie so schön sind. Also der ganze Psalm ist toll. Ich habe mir recht schnell angewöhnt, die ersten 5 Verse wenigstens auswendig zu lernen. Ich bin so schlecht im Auswendiglernen, aber das habe ich jetzt irgendwie hingekriegt. Und immer wieder bete ich diese Verse für mich, weil da steckt so viel drin. Und immer wieder werden mir neue Dinge darüber bewusst. Und jetzt möchte ich euch noch vorlesen, was im Schluss steht. Psalm 103, Vers 20 und 22. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die seine Befehle vollstrecken, seinen Worten gehorsam. Lobt den Herrn, alle seine Scharen, seine Diener, die seinen Willen vollziehen. Lobt den Herrn, alle seine Werke, an jedem Ort seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich möchte euch ermutigen, immer wieder einzustimmen in dieses Lob, was auf der Erde und im Himmel gleichzeitig geschieht. Amen.